So, du betrittst also die Küche der Burg. Warte mal eben ganz kurz. In der Küche arbeiten 3 Köche. Die sind gerade dabei, die Hochzeitssuppe zu kochen. Ja, das steht hier.
Genau. Ja, was ist denn da sonst noch so los? Wie sieht das so aus? Ist das eher gut eingerichtet oder wie sehen denn so die Personen aus?
Warte mal eben. Die Küche, warte mal eben kurz. Das ist Küche ist 17 auf dem Plan. Die Küche hat einen großen zentralen Tisch, auf dem die Zutaten, was?
Die Personen.
Achso, die Personen, ja.
Das nicht vorlesen.
Oh, warte mal eben ganz kurz. Die Köche standen hinten im Anhang. Warte mal eben ganz kurz. Ich hab's gleich,
Also brauchst du noch irgendwie 5 Minuten, um das nachzulesen?
Ja.
Du hast das doch bestimmt alles durchgelesen.
Teilweise.
Ich glaube, wir vertagen das, oder? Bist du das richtig aufgearbeitet? Ich meine, es ist ja auch...
Ich glaube, ich mache ein anderes Abenteuer, das habe ich schon vorbereitet.
Ja. Ja, so kann es gehen, wenn man sich nicht so optimal auf ein Abenteuer vorbereitet hat.
Genau, das wird heute unser Hauptthema. Aber vorher haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Also erstmal, falls wir es in der letzten Folge vergessen haben sollten, frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, dass 2021 für uns alle viel vorwärts bedeutet, vor allen Dingen, und weniger rückwärts.
Ich hoffe vor allem, es bedeutet weniger Lockdown, mehr Gesundheit und mehr Fülle für privaten Freiraum.
Hätte ich das vorher gewusst, mit dem Jahr 2020, ne? Mhm. Also hätte ich jetzt die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen, Matze, ne?
Ja.
Und mich selber zu warnen. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde, ganz ehrlich.
Ach nee, ich glaube, das wird dir keiner glauben, aber das ist natürlich eine ideale Vorlage für mein Thema.
Was? Goldene Brücke?
Wie kommt denn das? Ich habe unspektakulär ein wenig weiterhin meine Watchlists aufgeräumt. In dem Fall war es bei Amazon Prime die kanadische Science-Fiction-Fernsehserie Continuum.
Okay, du hast vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, es geht um Zeitreisen im Großen und Ganzen.
Ja, naja, es gibt zumindest an dem Punkt, wo ich bin, ich habe die ersten 2 Staffeln gesehen, mehr ist derzeit nicht verfügbar. Also auch woanders nicht, auch nicht auf DVD, Blu-ray, wie auch immer.
Wie viele gibt es?
4.
Ist das abgeschlossen?
Ich habe es nicht nachrecherchieren können. Ich habe es gesucht, ich habe nicht gefunden, ob sie abgeschlossen ist.
Ah, okay.
Ja? Man weiß ja immer nicht, was in solchen Serien dann noch mit reingemogelt wird oder wie auch immer.
Mhm.
Ja? Ist es aber definitiv... Also sehenswert unter verschiedenen Gesichtspunkten. Da komme ich dann gerne gleich im Abschlusswort nochmal darauf dazu. Kurz zu den harten Fakten, das sind insgesamt 42 Folgen. Es wurde von 2012 bis 2015 produziert. Hat so eine ganz klassische Serienlänge heutzutage mit 40 bis 45 Minuten. Mhm. Ne? Es beginnt im Jahr 2077 und man sieht eigentlich erst... wie eine Welt aussehen kann, in der sich die Staaten komplett verschuldet haben und die Konzerne die Macht übernommen haben. 2077 fand ich natürlich gerade in diesem Jahr, beziehungsweise aufs letzte Jahr bezogen wegen Cyberpunk, natürlich relativ witzig.
Stimmt, ja, total passend.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Zusammenhang steht, warum gerade dieses Jahr die Übereinschneidung ist, aber ich find's witzig.
Ja, genau.
Es gibt, also... Um die Details jetzt mal so ein bisschen auszulassen, weil das werdet ihr dann selber sehen, wenn ihr da dran seid. Wenn so eine Konzernregierung natürlich da ist, die Persönlichkeitsrechte werden stark eingeschränkt, es wird alles sehr autoritär. Man muss eher funktionieren. Es gibt auch Menschen, die quasi nicht ihren Schnitt erfüllen, die dann tatsächlich zu einer menschlichen Drohne umfunktioniert werden, die dann nur noch farmt, ja. Dadurch entsteht dann auch ein Widerstand namens Liberate.
Okay.
Ja. Die glänzen primär mit Terror. Ah, ja, also okay. Sprengen von Gebäuden. Klassiker. Und ja. Also, na, die rütteln halt eben frei, rufen zur Revolution aus und so weiter und so fort. Mhm. Nach langem Hin und Her werden diese Mitglieder quasi gefasst und sollen unter Aufsicht der Öffentlichkeit quasi hingerichtet werden. Mhm. Während dieser Hinrichtung passiert es, dass ein Gegenstand, der nachher noch von großer Bedeutung sein wird, quasi den Häftlingen in die Hände geschmuggelt wird und mit Hilfe dieses Gegenstandes und dieser Energiequelle, wodurch sie eigentlich zersetzt werden sollten, quasi als Hinrichtung, werden sie in die Zeit zurückversetzt, ins Jahr 2012. Hm. Eine der Protektorinnen, also quasi das Pendant zu den Polizisten, wenn man so möchte.
Ja, so quasi Mietkopf.
Ja, nur Konzerncop.
Genau. Genau. Private Security Mate
Cop. Was dann nachher auch der Hauptcharakter wird, nämlich die Kira. Mhm. Die wollte im letzten Augenblick noch mit einschreiten, sieht das, rennt da drauf hinzu und wird mit in der Zeit zurückversetzt.
Spannend.
So. Ja. Das ist jetzt so grob die erste halbe Stunde der ersten Folge. Oder vielleicht auch nur die ersten 20 Minuten.
Und diese Welt von 2077, kriegt man immer mal wieder Einblicke davon oder spielt der Rest dann irgendwo?
Ja, also gefühlt sind es Rückblicke. Ah, also es sind ja von den Figuren aus 2012 sind es ja Rückblicke aus 2077 oder vorher.
Mhm. Ja. Also Erinnerungen.
Erinnerungen. Das ist ganz witzig, weil man so doppelt querdenken muss.
Ja,
ja. nein, man sieht dann, warum Leute so geworden sind oder warum sie dann in der Vergangenheit so handeln, wie sie in der Zukunft gehandelt haben.
Mhm.
Das ist ein sehr schönes
Ding. Wie sie handeln werden, haben werden?
Ja.
Oh Gott, Zeitreisen.
Zeitreisen, ja, genau. Zeitreisen, das ist auch so ein schönes Thema, was sich durch die Serie zieht. Mhm. Und das finde ich auch wieder so ein schöner Ansatz, gerade für Rollenspieler oder alle, die sich mit der Theorie so ein bisschen beschäftigen. Es gibt ja mehrere Theorien, Zeitparadoxon und so weiter. Was ist, wenn ich vor 5 Tagen gewusst hätte, dass da und da ein Unfall passiert, wo Menschenleben in Gefährdung landet.
Genau.
Oder was passiert, wenn ich wüsste, wie morgen die Lottozahlen ausgehen und ich würde dementsprechend Lotto mit den richtigen Zahlen spielen und wäre dann Lotto-Millionär anstatt jemand anderem.
Ja, die Auswirkung ja auch, ne? Ich meine, ich glaube, die Auswirkung ist, wenn man jetzt 5 Tage zurückreist, sozusagen, ich glaube, je weiter man zurückreist, umso krasser greift man ja in Dinge ein. Ne?
Genau, und dann na, also was passiert dann? Dann kommt ja noch die Nebenphilosophie, dass man sagt, ich könnte aber auch eine Nebenparallele gründen.
Ja.
Ne? Also wenn ich etwas anderes tue mit meiner Handlung, dann besteht die eigentliche Zeitlinie, aber ich verlasse meine Zeitlinie und gründe eine neue Zeitlinie.
Genau, Parallelwelten. Dann. Ne?
Genau. Ja, genau. Und das sind auch tatsächlich so Diskussionen, die zumindest am Rande immer wieder in der Serie aufgegriffen werden, weil gerade Kira Aktionen von Liberate verhindern könnte.
Ja.
Ja. Und das auch möchte.
Ja.
Und manchmal auch denkt, dass sie genau das tut. Und vielleicht manchmal auch den Terroristen in der Hand spielt.
Also quasi, indem sie versucht, es zu verhindern, macht sie es erst möglich.
Ja.
Also das ist ja, ich meine, die Implikation des Ganzen ist ja auch so dieses, haben wir einen freien Willen? Ne, das ist ja auch immer so eine Sache in Zeitreisegeschichten. Kann ich die Vergangenheit verändern, sozusagen? Mhm. Dann hieße das ja, ich habe einen freien Willen und löse entweder ein Paradoxon aus oder starte eine neue Zeitlinie. Ne?
Genau.
Oder aber ich habe im Grunde eigentlich gar keinen freien Willen und die Dinge, die ich tue, die sind schon vorherbestimmt, weil ja die Zukunft schon so aussieht, wie sie aussieht. So, und in dem Moment muss ich dann ja auch in der Zeit zurückreisen, um die Dinge in Gang zu bringen.
Ja.
Und
diese ganze Story, die baut halt wirklich kontinuierlich aufeinander auf. Entfacht dann auch immer mal wieder so ein paar Aha-Momente, gerade durch diese unterschiedlichen Zeiten und diese Verwirrungen. Kleiner Spoiler am Rande, es wird nachher rauskommen, dass sie zum Beispiel nicht die Einzige ist, die von der Zeitreise betroffen war.
Mhm. Spannend.
Und es ist halt so in Anführungsstrichen getarnt wie eine abendliche Crime Series. Weil es wird auch immer, also sie kriegt nachher noch einen Partner von der Polizei, von Vancouver, und arbeitet mit denen dann immer an Fälle, aber diese Fälle handeln dann immer irgendwo in irgendeinem Zusammenhang mit Liberate. Und es passiert auch immer wieder was. Also ne, du hast immer wieder ein bisschen so diesen Mord der Woche, ja, oder den Terroranschlag der Woche, und drumherum hast du dann immer noch den großen Plot.
Ja, spannend.
Ja,
und also hast du einen roten Faden, der sich durchzieht.
Richtig.
Ja, das mag ich.
Ja, und ich bin gespannt. Also, so wie ich das richtig ergoogelt habe, ist halt die Übersetzung noch nicht durch.
Ah, okay. Ne? Mhm.
Und die Staffel 3 und 4 ist halt relativ schwer zu bekommen. Also,
ja, und auf Englisch mit Untertitel?
Naja, müsstest du dir dann eine teure DVD, ich glaube, für 30 Euro oder sowas holen. Das ist es mir dann irgendwo nicht wert.
Ja.
Dann warte ich halt eben noch 2-3 Monate, bis es dann bei Amazon oder wo auch immer ist.
Ja, das Gute ist, es ist dann wahrscheinlich nicht die eine super mega Serie, die man unbedingt immer schon mal sehen wollte, sondern es ist halt eine von der Watchlist, ne?
Richtig. Aber
sehenswert und gut, sagst du?
Die ist tatsächlich so, dass ich sage, hätte ich eher gucken müssen.
Ja.
Weil sie einfach gut war. Es ist auch, man kennt das, es gibt gute Serien, die sagen, boah, ich bin schon sackmüde, aber ich möchte ganz gerne noch ein bisschen weiter gucken.
Habe ich auch jetzt bei einer Serie gehabt, aber.
Wir haben davon schon geredet, ja, es ist verhext, nicht wahr?
Ja, es ist ziemlich verhext. Hat auch ein bisschen was mit Zeitreisen zu tun, Spoiler, Achtung, die zu Verwicklung führen in den letzten Teilen. Ich weiß nicht, du hast es auch geguckt, ne? Chilling Adventures of Sabrina, für alle, die jetzt noch nicht wissen, wovon wir reden. Eine Serie über eine Teenager-Hexe, die bei ihren beiden Tanten wohnt und gerade so ein bisschen, ja, dadurch, dass sie hin und her gerissen ist zwischen ihrem halb quasi sterblichen Leben und ihrem halb Hexenleben, immer wieder auch auf Schwierigkeiten trifft. Sie hat irgendwie Freunde im sterblichen Bereich, hat aber auch Freunde im Hexenbereich, und diese ganzen Welten vermischen sich ja auch immer irgendwie. Großartige Serie, kam jetzt 2020 der Teil 4, also ne, jede Staffel ist in zwei Teile aufgeteilt, und damit auch das Ende der Serie heraus. Also tatsächlich ist eine Fortsetzung bisher nicht angedacht.
Sie wird ausgeschlossen mittlerweile.
Ja.
Die Fortsetzung wird in Form eines Comics. Also die fünfte Staffel wird in Form eines Comics quasi nachgereicht.
Ja.
Es erinnert mich leider an so Schicksale wie bei Buffy und wie bei Firefly.
Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass mit dem Ende der zweiten Staffel, Part 4, auch eigentlich ein ganz gutes Ende gefunden ist. Wenn man es genau nimmt. Es sind eigentlich auch nicht mehr allzu viele Plotlinien offen, und man könnte sagen, man könnte auch an dieser Stelle einfach wirklich ein Ende finden. Wobei die Charaktere sehr, sehr liebenswert sind und auch schön dargestellt sind. Es gab ja mal so eine Serie, ich weiß nicht, war das in den 90ern? Nee, 2000ern war das, ne?
Diese, du meinst die Sabrina?
Ja.
Sabrina, total verhext.
Ja, genau.
Hm. Das war ja eher, sagen wir mal, die Teenie-Version. Ja, eine Sitcom in Anführungsstrichen.
Ja, genau.
Die habe ich damals aufgrund des Alters auch gesehen. Die fand ich auch toll.
Fand ich auch super.
Ja.
Fand ich großartig.
Hat bloß unterm Strich fast nichts mit dem Original zu tun.
Nein. Also die Originale sind Comics, sind von Archie Comics.
Das ist ein Spin-off von Archie, ja.
Genau, so ein Spin-off von Archie. Und die sind relativ düster. Auch die Comics sind relativ düster. Immer aber diese Mischung aus Highschool-Teenie-Drama plus so ein bisschen auch Horror. Also
ja, es ist Horror. Also es spritzt auch mal Blut, ne? Also
ja.
Da passieren bitterböse Dinge, das ist schon FSK 16, durchaus.
Ja, verdient.
Also, verdient, ja, definitiv.
Also ich fand die Serie insgesamt großartig.
Ja.
Ich fand die Ideen, die sie umgesetzt haben, toll. Für alle Xulu-Fans sei gesagt, unglaublich.
Großartig.
Also, es gibt quasi in Anlehnung an Lovecraft-teske Monster-Bedrohungen und, also die Eldritch Horrors,
ja,
die Genau, die dann tatsächlich eine Bedrohung darstellen. Ich meine, die Hexen im Sabrina sind ja satanische Hexen. Ne? Sie,
erst, ja.
Ja, Spoiler. Ja? Spoiler! Nein, also für alle, die jetzt quasi nicht gespoilert werden wollen, bitte einmal 30 Sekunden überspringen. Später wenden sich die Hexen vom Dark Lord, also vom dunklen Herrn Satan, ab und wenden sich der Göttin Hekate, der Dreigesichtigen, zu.
Quasi wieder zu den Ursprüngen.
Genau.
Weil sie einem Zauber unterlagen.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, qualitativ wirklich auf höchstem Niveau
derzeit.
Total. Ja. Schauspielerische Leistung fand ich toll.
Großartig auch mit ein paar Starbesetzungen, könnte man sagen. Michelle Gomez zum Beispiel, die da mitspielt, die man aus Doctor Who kennen könnte, wo sie Missy gespielt hat. Und genau. Dann gibt es noch Miranda Otto, die könnte man auch kennen, aus der Herr der Ringe-Verfilmung.
Tatsächlich?
Ja, da hat sie Eowyn gespielt.
Das kann sein, ja.
Ja,
hab genau. Ich gar nicht. Ja, ja, gut.
Ja, ansonsten in der Hauptrolle Kiernan Shipka, eine relativ junge Schauspielerin, war in der Serie Mad Men zu sehen, genau. Hat aber jetzt noch nicht so richtig viel auf dem Portfolio. Ich finde die aber relativ frisch in ihrer Rolle.
Was ich so ein bisschen, also ich finde es total doof, weil in der vierten letzten Part sehr viele Bezüge zu Riverdale kommen.
Ja.
Und damit quasi der Spin-off zu Riverdale vorbereitet wurde, der ja jetzt aufgrund der nicht stattfindenden fünften Staffel einfach nicht, nicht im Fernsehen oder nicht bei Netflix stattfinden wird.
Schade eigentlich.
Und ich mag mittlerweile Riverdale. Ich fand das anfangs ein bisschen zäh, weil mir ist ein bisschen zu viel Teenie, zu viel weiß ich nicht, zu viel kitschig war. Ja. Und das wurde ja nachher immer mysteriöser und blutiger und böser. Ne? Und hat ja auch sehr schöne Rollenspielverweise mit was waren das? Golems und Sorcerers oder die spielen auch ihr Rollenspiel und da passieren Morde und keine Ahnung was alles. Es ist großartig, weil sie mit den Klischees der 80er arbeiten.
Mhm. Ne? Ja, finde ich übrigens auch ganz witzig. Bei Sabrina wird ja nie gesagt, wann es spielt. Ne? Aber es hat, finde ich, schon einen relativ klaren 80s, 90s Look. Vom Prinzip her.
Ja,
es rennt auch keiner mit dem Smartphone durch die Gegend. Das ist nie großartig Thema. Es wird nicht gesagt. Es wird mehr impliziert.
Ja, es ist zeitlos gedreht.
Ja, genau. Könnte in den 70ern spielen, könnte richtig. In den 90ern spielen. Gut, jetzt 2020 vielleicht nicht unbedingt.
Ich bin dazu überlegen, ob da irgendwann mal ein Computer war. Ich glaube nicht.
Keine Ahnung, kann ich mich nicht aktiv daran erinnern, dass da Computer wirklich eine große Rolle gespielt haben.
So meinte ich, ja.
Ja. Also ich bin von der Serie insgesamt relativ begeistert.
Ja.
Es gab so ein paar Sachen, also ich fand jetzt den Part 4 schwächer als den Rest, muss ich sagen. Obwohl halt die Bedrohungen cool waren und die Events auch cool waren. Trotzdem fand ich, einige Episoden hatten so ein paar Längen drin.
Ja, das ist aber, glaube ich, der Nachteil, dass wir diverse Vorkenntnisse auf dem Lovecraft Universe hatten.
Das stimmt.
Oder haben. Steffi, die jetzt zum Beispiel nicht wusste, was da jetzt passieren könnte, welcher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, große Alte da jetzt einen Auftritt haben wird.
Wobei halt nie gesagt wird, also die Namen, es wird nie gesagt.
Nein,
der Name Lovecraft fällt ein paar Mal.
Brother Lovecraft, genau.
Genau.
Es ist offensichtlich, also für jeden, der irgendwie sich mit Lovecraft und dem Drumherum beschäftigt hat, der weiß oder der kann ahnen, welche Rolle da jetzt zu tragen kommt als Bedrohung. Steffi hat sich damit halt eben nicht so beschäftigt, hat auch keine Berührung. Für die war das hochgradig spannend.
Ja.
Für mich war es großartig, wenn ich dann quasi bestätigt wurde und gesehen habe, ja, es ist so. Und lass mich raten, gleich passiert. Ja, genau.
Ja, genau.
Ist auch schön.
Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich fand insgesamt die Erzählstruktur gut. Mhm. Es war zu vielen Zeitpunkten wirklich auch eine Bedrohung für die Figuren in der Serie spürbar.
Mhm.
Es war, man hat durch einige Todesfälle quasi relativ klargestellt, auch Hauptfiguren oder zumindest wichtige Nebenfiguren sind nicht sicher. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Ja.
Eine der schönsten Szenen fand ich allerdings, und das war eher ein Nebenplot, The Battle of the Bands.
Ja.
Es gibt als kleiner Minispoiler, es gibt ein Band-Battle quasi in der Hölle.
Ja.
Das ist großartig.
Genau.
Auch wieder mit Parallelen vorher zu Riverdale.
Mit einer Band namens Satanic Panic.
Ja, ja.
Wiederbelebte, quasi in die Hölle geschickte Punker, die voll abgehen und großartig. Und gerade Satanic Panic als Name finde ich richtig großartig, weil es natürlich auf den Dark Lord, den Manager der Band hinausgeht, aber auf der anderen Seite auch dieses Phänomen beschreibt, das Ende der 80er halt auftrat, dass Eltern Angst vor Rollenspielen als System oder als Prinzip hatten, weil sie eben Angst hatten, dass da satanische Kulte entstehen. Es gibt ja immer noch diese kleinen Comics.
Ja.
Von diesem Prediger aus den USA, wo dann ja auch irgendwie gezeigt wird, in welche dunklen Sphären man abfahren kann, wenn man wenn man Rollenspiel spielt. Das ist ja, dass man wirklich zum Zauberer wird und so. Hm? Genau. Da gibt es tatsächlich so ein paar,
Hat bei mir noch nicht geholfen. Ich habe noch kein Sixpack, obwohl ich meistens irgendwie kriegerische Charaktere spiele.
Ja, komisch, ne?
Schade auch.
Genau. Mann. Aber ein One-Pack, vielleicht solltest du weniger Met trinken in-game.
Ich mache wieder eine Met-Diät.
Genau. Ja, genau. Das ist so. Also insgesamt richtig schön hinzugebracht. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der sich für düstere Geschichten interessiert, den auch vielleicht so ein bisschen Teenie-Drama nebenbei nicht stört, der es vielleicht auch witzig findet, wenn dann bestimmte Dinge plötzlich durch Cheerleading gelöst werden.
Zum Beispiel.
Großartig.
Ja.
Das war super.
Ja. Im Übrigen noch am Rande zu erwähnen, es wird sehr viel auf diverse Charaktere gelegt.
Ja.
Was ich einfach toll finde. Es muss mehr davon geben.
Ganz viel Charakterentwicklung, also auch diverse Figuren, die sich individuell sehr unterschiedlich entwickeln und auch nicht immer in die Richtung, in die man denkt, dass sie sich entwickeln.
Richtig, richtig, genau.
Genau.
Ja, schön.
Sehr schön. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, würde ich sagen.
Richtig, genau. Wir haben da mal was vorbereitet.
Genau. Nämlich die Abenteuervorbereitung, um genau zu sein.
Richtig.
Matze, wenn du weißt, du wirst nächste Woche eine Spielrunde leiten und du hast eine grobe Ahnung, welche Charaktere gespielt werden und welches System gespielt werden soll, wie fängst du an? Wie startest du?
Also, ich muss für mich immer sagen, ich hab so tatsächlich drei Strategien, mich vorzubereiten. Ganz kurz angerissen. Wenn ich auf dem Con eine Supporterrunde leite, dann habe ich die Charaktere eh fertig. Dann habe ich mein Abenteuer skizziert. Quasi wie ein kleiner Ablaufplan mit seinen Abweichungen.
Ja.
Ich habe ja eine gewisse Zeitlinie, die ich einhalten muss in den Zeitslot. Und wo ich so ein bisschen meine Spielräume drin habe.
Ja.
Auf der Rückseite habe ich in der Regel so ein bisschen meine Personen und Schauplätze skizziert.
Das heißt, es ist so ein A4-Zettel dann bei dir.
Genau, also quasi zwei Seiten, ne, Vorder-, Hinterseite. Da es in der Regel aus meiner Feder kommt, weiß ich, habe ich genug im Hinterkopf und bin, sagen wir mal, möchte ich behaupten, gut genug in der Routine drin, dass ich vor Ort dann improvisiere in Form von, was passiert, wenn ich da und da hingehe oder was passiert, wenn ich das und das mache. Weil, seien wir ehrlich, du kannst so viel vorbereiten, wie du willst. Du kannst nicht das berücksichtigen, was die Spieler in der Grunde wollen. Du kannst nicht alles vorgreifen. Selbst wenn du einen riesen dicken Band hast, es wird immer jemand kommen, der irgendwie einen anderen Ansatz hast, wo du nicht drauf kommst.
Ich wollte gerade sagen, du bereitest Plan A bis Z vor und die Spieler kommen auf Alpha.
Richtig. Das wäre so die Con-Linie. Das zweite wäre dann so ein One-Shot, ein klassischer. Das skizziere ich tatsächlich nur vor. Da habe ich eine Idee.
Ja.
Da schreibe ich mir meine Charaktere dazu auf, die da so passieren könnten. Zu den Personen schreibe ich mir in der Regel nur kurz skizzig auf, dass ich meinetwegen sage, das ist jetzt hier der Hans. Der Hans ist der Fischer. Der Fischer hat, ich sage jetzt mal, ein Alkoholproblem, ist aber eigentlich ein freundlicher Mensch und der könnte den Hinweis geben.
Das heißt, du schreibst dir grob so ein paar Eigenschaften auf und welchen Nutzen oder Zweck er im Abend
hat. Genau, weil ich weiß, dass Fritz, dass das Hans in dem Fall zum Beispiel in der Fischerhütte ist, dass er einen Fischgeruch an sich hat und so. Das, also dieser eine Stichpunkt, der gibt mir sehr viele Möglichkeiten.
Ja.
Ne? Ohne, dass ich verraten muss, dass er Fischer ist.
Mhm.
Ja. Und so kann ich die Welt schon so ein bisschen aufschmücken. Das hilft mir persönlich sehr viel weiter.
Mhm.
Und wenn ich das alles ausschreiben würde, dann würde ich mich in Details verlieren. Das würde mich zum Vorlesen, zum Nachlesen und so weiter bringen. Weil du kannst nicht alles im Kopf behalten.
Das heißt, NSCs fasst du lieber in 3 oder 4 Stichworten
zusammen? Ja.
Ja,
definitiv.
Schreibst du dir aber auf. Du machst dir so ein paar, so eine Handvoll NSCs fertig, die du brauchst.
Schreibe ich mir auf. Ja. Habe ich früher mal in Karteikarten gemacht.
Mhm.
Kann man machen, wenn man, also das wäre dann der Kampagnentipp.
Ja.
Den habe ich quasi von dir geklaut.
Ich habe ihn auch geklaut.
Ja, ist okay. Lieber gut geklaut als schlecht erfunden.
Genau.
Ja. Aber das ist dann nachher auch, also wenn man eine lange Kampagne spielt.
Ne, das ist jetzt Punkt 3 quasi bei dir, ne?
Genau, in Anführungsstrichen auf Jahre, dann mache ich wirklich eine Karteikarte fertig mit allem, was dazugehört. Mhm. Aber das mache ich dann auch quasi anwachsend.
Ja.
Ja, also ich bereite das nicht alles vor, weil, ob das auch alles kommt, stattfindet, wie auch immer, die Arbeit muss ich mir nicht umsonst machen.
Wer weiß, ob man den Wirt in Stadt XY überhaupt noch braucht, wenn die Charaktere da nie hingehen, so ungefähr.
Richtig.
Im Laufe der Kampagne.
Richtig.
Weil sie den Teil einfach überspringen oder unnötig machen oder vorher draufgehen.
Ja. Und wie ist es bei dir so?
Ja, ich habe da eine ähnliche Strategie wie du und auch situationsabhängig, könnte man sagen. Also auch tatsächlich ist es so, dass ich Abenteuer zum Beispiel für Conventions vorbereite, indem ich mir eine gute Idee suche. Ich vermische vielleicht bereits existierende Ideen und schreibe mir dann so einen groben Verlauf auf. Ich schreibe mir meistens auf, was bisher geschah.
Mhm.
Und was ich zusätzlich zu den NSCs immer nochmal zuschreibe, ist eine Motivation.
Das heißt, du, um auf den vorherigen Punkt zu kommen, du notierst dir dann aber auch während des vorherigen Abenteuers, was passiert ist. In Kurzschritten.
Nee, wenn ich ein Con-Abenteuer vorbereite, ich sozusagen schreibe auf, was ist passiert, bis die Charaktere in die Situation hineinkommen. So, also keine Ahnung, der Baron hat die Baroness im Turmzimmer eingesperrt und die Baroness hat, keine Ahnung, einen Brief geschrieben und den mit einer Brieftaube irgendwo hingeschickt. Ne, und das ist dann der Grund, warum dann die Charaktere da reinkommen, weil die so, grob, ne? Und warum hat er sie da eingesperrt, ne? Was ist überhaupt seine Motivation, was ist ihre Motivation, sich Hilfe zu holen und.
Ja.
Ne, warum wartet sie nicht einfach ab, bis sie wieder freigelassen wird, hätte auch sein können, keine Ahnung. Das Prinzip ist, glaube ich, klar, ne?
Ja,
genau. So, und beim Con-Abenteuer, wie du ja schon sagtest, ich habe ja einen gewissen Zeitslot. Ich schreibe mir für ein Con-Abenteuer 2 bis 4 Szenen auf.
Ja, genau, so mache ich das auch.
Ja, das heißt, ich versuche 2 bis 4 Szenarien aufzuschreiben und schreibe die mir auch auf den Zettel in, ich sag mal, Mindmap. Form,
richtig,
könnte man sagen.
Ein
Ablaufdiagramm. Wie sowas funktioniert, kann man sehr schön im Tales from the Loop Regelwerk nachschauen. Da ist das echt gut erklärt, wie man so ein Ablaufdiagramm machen kann für Szenen.
Mhm.
Ne, so Szene 1 führt zu Szene 2, ne, das ist linear. Von Szene 2 kann es aber auch zu Szene 3 oder zu Szene 4 gehen. Oder man überspringt von Szene 2 aus Szene 3 und 4 und geht gleich zu 5 über.
So wie du sagst, ist es auch in den Abenteuern von Schatten des Dämonenlords.
Ah ja, genau.
Des Dämonenfürstens.
Ja, ja. Ja, und das finde ich halt von der Struktur her auch für jemanden, der vielleicht noch nie ein Abenteuer vorbereitet hat, ganz gut. Gerade wenn Abenteuer diese Struktur auch erklären.
Mhm.
Ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich jetzt vorgefertigte Abenteuer nehme, dass die Struktur nicht gut aufgeschrieben ist. Also deswegen, ja. Wenn ich ein Abenteuer vorbereite, entweder ich mache ein eigenes oder ich nehme ein vorgefertigtes. Wenn ich das vorgefertigt habe, ist das für mich meistens sogar mehr Arbeit, weil ich mir diese Abenteuerstruktur, die jemand anders sich ausgedacht hat, in den meisten Fällen nochmal wieder rausschreiben muss.
Richtig. Genau. Da muss ich auch so was zu sagen. Und zwar, ich muss mir, also nichts gegen Kaufabenteuer, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich finde die großartig und es ist ja auch mal schön, andere Impressionen zu haben. Du kannst ja selber auch ein bisschen nachwürzen.
Es gibt auch richtig tolle
Abenteuer. Ist ja wie selber kochen. Ne? Mhm. Kannst ein bisschen nachwürzen und auch mal ein bisschen Pfeffer reinmachen und dann schmeckt das auch ein bisschen besser. Und du kennst ja auch deine Beweggründe oder die Beweggründe deiner Gruppe.
Es ist aber, beim jetzt mal Kochen-Analogie zu bleiben, es ist ein Unterschied, ob ich mir quasi ein HelloFresh-Paket bestelle und dann die Zutaten schneide, koche und so weiter und so fort, also das gut vorbereitete Abenteuer sozusagen, oder ob ich mir ein Fertiggericht für die Mikrowelle hole und das in die Mikrowelle schiebe und mich hinterher ärgere.
Richtig, richtig. Ne? Ja, ja, ist vollkommen richtig.
Und vielleicht auch noch falsch irgendwie in der Mikrowelle drin steht, dass es so, ja, dass man es nicht richtig macht.
Genau. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Ich muss mir das auch alles erstmal durchlesen. Also, so mache ich es. Ich lese es mir alles erstmal durch. Mhm. Je nach Situation habe ich einen kleinen Notizzettel dabei und mache mir schon mal so ein bisschen meine Stichpunkte. Heutzutage würde ich wahrscheinlich noch Post-its dran machen.
Mhm. Schreibst du in die Bücher? In die Abenteuerbücher rein?
Nein. Nein.
Ja, kenne ich auch. Ne? Ich kenne auch Leute, die schreiben in ihre
Bücher. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab gebrauchte Abenteuer gekauft, da wurde ein Kugelschreiber reingeschrieben. Oh. Nein. Nein, nein. Es ist so. Ja, Bücher leben und Bücher. Aber nein, ich möchte da nicht reinschreiben. Mhm. Also ich möchte auch immer die Option offen halten, die irgendwann mal jemanden vielleicht zu verkaufen oder zu verschenken oder wie auch immer und jemanden damit eine Freude zu machen, ohne dass die Person auch da ist und sagt, Alter, du hast da reingeschrieben.
Wobei, gerade bei einem Abenteuer könnten sozusagen diese Randnotizen auch noch einen Zusatzwert bringen, ne?
Ja, natürlich. Das ist ja ein gut vorbereitetes Abenteuer. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht ganz anders vorgeht, das ist ja unsere Art und Weise, wie wir damit mit der Vorbereitung vorgehen. Das ist unsere Art, aber da werden jetzt vielleicht auch andere Leute draußen sein, die sagen, das ist doch keine Vorbereitung.
Ich mag übrigens vorgefertigte Abenteuer, wenn sie eine grobe Zusammenfassung am Anfang haben.
Genau.
Und also tatsächlich, und wenn sie so geschrieben sind, dass man einen guten Überblick bekommt, also eher in Bullet Points als in Fließtexten zum Beispiel, wichtige Informationen in Kästen verteilt, ne? Dass man eben sozusagen so, hier ist der Kasten, wichtige NSC im Überblick, so, und im Anhang sind die Werte.
Ja.
So, dass ich nicht nur die Werte und die Liste im Anhang habe sozusagen, sondern dann seitenweise blättern muss, ne? Sondern dass ich irgendwo auch eine kurze Zusammenfassung habe. Und wenn es das nicht gibt, dann schreibe ich mir das auf.
Mir würde wahrscheinlich, je nach Abenteuer, auch eher eine Zusammenfassung als komplettes Abenteuer reichen, als der komplette Fließtext. Also mir würde, klar, je nach Abenteuerlänge, aber für ein abendfüllendes Abenteuer mit Personen und Schauplätzen oder vielleicht auch für zwei, drei Spielabende würden mir, weiß ich nicht, 3-4 zusammengefasste Seiten reichen.
Ja, oder so ein One-Sheet halt, ne? So ein Einseiter.
Genau. Dass ich wirklich nur meine Struktur habe. Den Rest hast du ja irgendwo im Kopf oder du passt in der Situation an.
Ja. Ja. Und dann ist gut. Ja. Ich mag das übrigens auch, wenn gute Karten beiliegen für Schauplätze und gute Charakterbilder, NSC-Bilder. Wenn das nicht ist, dann kommt wieder meine eigene Vorbereitung zum Tragen. Dann suche ich mir eine möglichst passende Karte raus. Jetzt gerade in Zeiten von Online-Gaming wird die noch bei Roll20 eingefügt und noch ein bisschen verschönert und verbessert vielleicht. Und naja, ne, und NSC-Bilder, gut, kann man sich im Zweifelsfall auch raussuchen. Aber es gibt einfach bestimmte NSCs, zu denen es dann kein wirklich gut passendes Bild gibt.
Genau. So, und dann, Ich bin von Charakterbildern so ein bisschen abgekommen, so im Laufe der Zeit, weil es auch so ein bisschen die Immersion, sagen wir mal, zurücksetzt oder ein bisschen darauf fixiert. Ja? Ich denke da ganz viel an DSA.
Klar.
Wo es gute Bilder gibt, wo es nicht schlechte, aber für mich nicht passende. Also ich habe mir manche Sachen
einfach... Du kennst die erste Myranor-Box?
Die allererste? Ja, zum Beispiel.
Ja, die komischen Hamster.
Ja, ja, die Hamster. Ich denke da auch zum Beispiel an die alten Örsthorn-Regelwerke, wo da echt merkwürdige Trollbilder drin sind. Die muss ich immer ausblenden.
Mhm. Ja? Schlechtes Artwork kann mehr kaputt machen, da hast du recht. Aber
mein Artwork ist viel besser geworden. Viel besser.
Deutlich. Ja? Ne? Also trotzdem finde ich, also gerade für manche Bereiche, wenn ich dem NSC noch ein Bild geben kann, dann hat es den Vorteil, wie du ja sagst, wenn ich jetzt Karteikarten habe oder online eben quasi das Handout, dann finden die Spielercharaktere den vielleicht auch leichter. Oder die Spieler finden den leichter, so sagen wir es mal so. Oder die Spielercharaktere kriegen mehr Zugang zu dem Charakter an sich oder zu dem NSC an sich.
Genau. Ne? Ja, aber ich glaube, die Art der Vorbereitung, die hat sich bei mir im Laufe der Jahre geändert, weil ich auch einfach andere Systeme mittlerweile spiele.
Ja. Ja, also das ist ja das Ding, ne? Wenn ich jetzt ein komplexes System mit einer komplexen Welt habe, muss ich ja auch viel dazu lesen. Das macht für mich einen großen Unterschied, ob ich jetzt so ein Homebrew-System habe mit einer eigenen Welt, ja, wo ich vielleicht auch selber die Welt erfunden habe und deswegen grob weiß, worum es geht, oder ob ich halt sowas Komplexes wie DSA in Aventurien leite, wo ich vielleicht nochmal genau nachschauen müsste, wie jetzt der Baron der kleinen Provinz heißt und ob nicht vielleicht auch der Bäcker noch ausgearbeitet ist. Und es mag je nachdem, also wenn ich jetzt in meiner Runde zu Hause spiele, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich das in einer Con-Runde mache, könnte es sein, dass da Spieler einen Wert drauf legen.
Ja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ne? Das ist der eigene Anspruch, den jeder an sich hat oder haben sollte oder wie auch immer. Möchte ich das so ausgearbeitet haben oder möchte ich das eher, wie gesagt, Homebrew haben? Das muss jeder für sich selber einschätzen, aber umso ausgearbeiteter die Welt ist, umso mehr muss ich, sagen wir mal, durchdenken und vorbereiten.
Ja.
Weil ich keine Überschneidung. Also es ist mein persönlicher Anspruch. Ich
muss recherchieren, ne?
Ja, genau.
Ich muss halt eventuell auch noch irgendwelche Regionalbände durchforsten und. Schauen, ne, ob ich die Stadtbeschreibung so hinbekomme, dass sie ungefähr passt oder was auch immer.
Das hat sein Für und Wider.
Ja, also es hat den Vorteil, dass ich es einfach nachlesen kann. Ansonsten muss ich es mir halt ausdenken.
Der Nachteil liegt für mich halt immer ganz klar darin, dass sollte ich Spieler am Tisch haben, die vielleicht unerwarteterweise in der Region belesener sind oder mehr Informationen haben und mir dann irgendwo sagen, warte mal, das kann von dieser Akademie gar nicht kommen, weil...
Genau.
Ja, dann stehe ich da schon wieder und denke mir so, jetzt ist das so. Und dann könntest du damit quasi einen Plothook setzen, obwohl du gar keinen setzen wolltest.
Ja, genau. Weißt du? Ja, es ist mir schon mal passiert.
Ist mir auch passiert, deshalb erzähle ich das so.
Ja.
Und das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel irgendwann... auch als aktiver DSA-Spieler dann nur noch Spieler geworden bin, weil ich gesagt habe, das ist mir zu doof. Mhm. Die Welt steht mir so ein bisschen im Weg, weil ich zu viel beachten muss.
Mhm.
Andere finden das total toll. Die finden, ja,
es hat den Vorteil, dass egal in welcher Runde du sitzt, wenn die Leute sich die Mühe gemacht haben und das recherchiert haben und sich das nachgelesen haben, dass Aventurien sich immer wie Aventurien anfühlen.
Richtig,
dass natürlich. Jedes Al'Anfa wie jedes andere Al'Anfa ist, jedes Gareth ist wie jedes andere Gareth, weil eben jedes kleine Detail beschrieben ist. Das heißt, du kannst mit deinem Charakter den aus deiner Runde nehmen, den irgendwo anders verpflanzen und es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel anders anfühlen.
Genau.
Es ist ein bisschen ein Nachhausekommen.
Ja, ich sag ja immer, das ist
erfordert aber viel Vorbereitung.
Ne? Das ist wie die eingelaufenen Wanderschuhe, die immer gepasst haben und immer gut sitzen. Ja?
Ja, genau.
Aber bleibt das alte Schuhwerk.
Aber, wie gesagt, erfordert viel Vorbereitung.
Ja, genau.
So. Wie machst du das generell mit, ich sag mal, nicht abenteuerspezifischen Dingen? Also jetzt nicht das Abenteuer selber, sondern so sowas wie Namenslisten zum Beispiel. Machst du dir eine Namensliste fertig für NSCs, um dir welche spontan ausdenken zu können?
Ich hab so einen Pool an Namenslisten, die ich mir irgendwo im Internet mal rausgezogen habe. Da gibt's wirklich Namensliste Western, meinetwegen, gib mal bei Google ein, da findet er einen Haufen Zeug und dann, ich streiche die nachher irgendwie nur noch ab.
Ja, genau.
Ja? Oder
schreibt mir auf, ne, hier, keine Ahnung, okay, ich habe jetzt hier John Smith,
richtig.
Das ist mein Bestatter.
Genau. Dann habe ich, ne, bleiben wir mal im Western-Setting, dann sage ich zum Beispiel, alte irische Namen, weil wir spielen meinetwegen Deadlands, indianische Namen, asiatische Namen, sondern habe ich meine vier Listen da und ne, wenn dann, ja, wie heißt denn der, ich guck mal nach, streich den Namen ab, schreib mir das auf und dann ist das gut.
Ja.
Dann ist das immer noch alles, sagen wir mal, individuell genug.
Ja? Ich vergesse manchmal, das mir aufzuschreiben und dann heißen die später anders.
Ja.
Oh Gott.
Ja, und dann stehen da die schlauen Spieler,
und sagen,
die sich die Namen natürlich aufgeschrieben haben.
Ja. Ich frage manchmal um meine Spieler.
Ja.
Wie hab ich den genannt?
Ja, aber das ist glaube ich, zu verzeihen. Ich kann darüber lachen.
Zeigt den Spielern vielleicht auch, okay, vielleicht ist der NSC doch nicht so wichtig, wie wir dachten.
Ja,
ganz genau. Festen Namen voll
ganz hat. Genau.
So. Wobei, ich mache das manchmal auch, um zu verwirren.
Ach Gott, das würdest du nie tun.
Nein. Ich würde doch nie versuchen, meine Spieler aufs Glatteis zu führen.
Er wirft mit roten Heringen über sich und freut nach jedem, wo man hinterherläuft.
Ja, immer wieder. Mit großer Freude. Wobei aus manchen roten Heringen die coolsten Nebengeschichten entstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
also, ich versuche dann ja auch immer, selbst im roten Hering authentisch zu bleiben und dem ja auch noch einen Plothook zu geben. Sozusagen, es wird ja dann einen Grund geben, warum das, was den roten Hering ausgelöst hat, auch noch irgendwie passiert ist. So, dafür wird es ja auch eine Motivation geben. Warum sich, keine Ahnung, jemand anders auch verdächtig verhält.
Ja, klar.
So, ja, vielleicht ist es nicht der Mörder, den die Gruppe gerade sucht, sondern der hat Steuern hinterzogen und will deswegen quasi nicht auffallen.
Mag
sein. Verhält sich deswegen besonders auffällig oder so. Ja.
Ja.
Auffällig oder auffällig. Also, das ist so eine Sache, die ich gerne mache.
Aber wie machst du das denn mit Vorbereitung von Material für die Spieler?
Also Handouts? Genau, das ist halt auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welches System ich habe. Also es gibt so ein paar generische Handouts, die man immer wieder benutzen kann, so gerade am Spieltisch, so ein paar Props, die man immer wieder nutzen kann. Ich habe zum Beispiel so eine alte Zigarrenkiste, da habe ich immer mal wieder Dinge reingetan, die fürs Abenteuer wichtig waren. Ich bereite aber auch richtig Handouts vor. Also ich gucke nach, wenn es welche im fertigen Abenteuer gibt, dass ich die ausdrucke. Und vielleicht auch nicht einfach nur auf normalem Papier, sondern auf schönem Papier. Und wenn es keine gibt, versuche ich, welche herzustellen. Ich versuche, so ein bisschen das Haptische mit an den Tisch zu bringen, dass man das zum Anfassen hat, im Großen und Ganzen.
Ja.
Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Vorbereitung.
Genau, also das, aber ich finde, diese Vorbereitung hat sich bei mir bis jetzt jedes Mal bezahlt gemacht, weil du dir Zeit am Spieltisch sparst. Es ist häufig vorgekommen, dann kommt, wie war die Probe, warum und der Modifikator oder warum ist das so? Und dann sage ich mal, steht doch bei dir vorne, guck doch mal nach.
Mhm.
Und dann,
das ist so Cheat-Sheet, ne?
Richtig.
Genau. Ja, das finde ich auch gut. Ja, sowas vorzubereiten finde ich auch sehr wichtig. Und danke an alle Rollenspielautoren, AutorInnen, die sowas in ihrem System haben.
Das ist großartig.
Also,
total tolle Hilfe.
Nichts geht über ein einseitiges Cheat-Sheet, eine Möglichkeit, den Spielern einfach was in die Hand zu drücken, wo eine grobe Regelübersicht drauf ist.
Ich bin totaler Fan von einer Seite, ich sage jetzt mal allgemeine Regelkunde in Anführungsstrichen und auf der Rückseite meinetwegen Aktion im Kampf oder wie auch immer, je nach System natürlich.
Ja. Übertrieben hat das meiner Meinung nach Shenron. Also hier hast du den für Kampf, hier hast du den für Drohnenkampf, hier hast du den für
Magier, für Decker, für Geister und
für keine Ahnung, hier hast du den Cheat-Sheet für linkshändiges Geisterbeschwören, während du auf einem, keine Ahnung, auf dem Sims balancierst oder so, gefühlt. Ne?
Ja, klar.
Ich meine, unglaublich geil, dass es so viele coole Cheat-Sheets gibt für die meisten Regelsituationen. Ich glaube auch nicht, dass das alles auf ein Blatt gut draufpassen würde. Aber ja. Also das ist auch eine Sache, wenn es sowas nicht gibt im System, gehört auch das zu meiner Vorbereitung.
Genau, also ich suche dann lange im Netz, ob es dann vielleicht jemand anders gab, der sich die Arbeit gemacht hat und das gut gemacht hat, dann übernehme ich das dankenswerterweise und weise darauf immer hin.
Mhm.
Wenn nicht, versuche ich mir zum Beispiel aus der PDF, also ich bin ja dazu geneigt, mittlerweile hole ich mir eigentlich immer die PDFs mit dazu.
Finde ich auch wichtig.
Und dann mache ich mit einem Snipping-Tool, kopiere ich mir das quasi zusammen.
Ja.
Und dann stelle ich das halt für die private Runde wohlgemerkt halt ja, zur Verfügung. Ja? Also so, dass es im Sinne des Systems und des Verlages ist.
Genau.
Ist ja nun mal spielbereichert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Art von Vorbereitung sollte sich jeder Spielleiter auch machen. Oder, also Entschuldigung, im Sinne von Cheat-Sheet, das kann auch ein Spieler machen. Das muss nicht unbedingt der Spielleiter machen.
Ja.
Ne, also auch da bin ich übrigens ein großer Freund der Abenteuervorbereitung, nicht nur durch den Spielleiter.
Ja.
Genau, denn auch, ich finde, auch Spieler dürfen sich gerne auf das Abenteuer vorbereiten.
Mhm.
Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit des Pre-Handouts. Mhm. Also, dass ich sozusagen den Spielern einen kleinen Teaser-Text gebe.
Ja.
Vielleicht sage ich ihnen schon vorher, wie sie ins Abenteuer kommen. Oder ich gebe meinen Spielercharakteren Hintergrundinformationen, mit denen sie vielleicht ins Abenteuer starten.
Ja.
Und vielleicht auch eine eigene Agenda.
Finde ich gut. Das kommt natürlich immer ganz stark darauf an, was du machen möchtest oder so. Ist es aber auch eine schöne Motivation. Und ich bin der Überzeugung, wenn das gut abgestimmt ist, dann kann das eine schöne Motivation sein für den Anfang. Ich denke da so, ich gucke gerade hier oben auf meine Vitrine, wo mein Rollenspielkram steht. Und wenn ich so an die Verbotene Lande denke, dass du ja gerade am Anfang eigentlich immer so dieses... Naja, ihr startet da, ihr seid aufgebrochen und jetzt beginnt mal der schöne Hexcrawl. Ich bin der Überzeugung, wenn die Charaktere zum Beispiel eine langfristige Motivation noch zusätzlich bekommen, dass du dann noch einen schönen Nebenplot hast, so eine schöne Spielvariante.
Genau, und das ist bei Kampagnenvorbereitung, dein Punkt 3, glaube ich, der essentielle Punkt. Wenn ich eine Kampagne vorbereite, kann ich natürlich von Anfang an alle Abenteuer festlegen, die ich nacheinander spielen möchte. Da kommt aber, finde ich, gerade dieser Punkt, keinen Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind zum Tragen.
Richtig.
Es kann mir halt passieren, dass meine Spieler mir das ganze Konzept zerschießen, indem sie halt, keine Ahnung, den wichtigen NSC für Abenteuer Nummer 6 in Abenteuer Nummer 2 schon um die Ecke bringen.
Richtig.
Ne? Also,
Das ist der große Kritikpunkt, den ich an gespielten Kampagnen habe, ohne die jetzt zu nennen. Ich möchte da jetzt auch nichts schlecht reden, weil viele von den Kampagnen, die ich gespielt habe, die wurden hochgelobt und da haben viele Leute richtig viel Spaß mit gehabt. Ich kenne aber auch viele, die ähnliche Probleme hatten wie ich.
Ja.
Die waren nämlich damit frustriert, weil... Die haben meinetwegen mit Abenteuer 1 gestartet, was ja sinnvoll ist, und haben dann nach ihrer Logik und nach ihren Charakteren den Einsatz gehabt und sagten, eigentlich wollen wir was ganz anderes machen.
Ja.
So. Und dann wären die, sagen wir mal, von Abenteuer 1 in Abenteuer 4 gegangen und hätten 2 und 3 ignoriert.
Ja, oder Abenteuerteile, ne? Also wenn du jetzt...
Zum Beispiel.
Genau. Ich erinnere mich dran, wir haben ja auch zum Beispiel für DSA das Jahr des Feuers gespielt. Und ich habe mir die große Mühe gemacht, nicht einfach nur die Abenteuer vorzubereiten, sondern ja tatsächlich mir die NSCs vorher rauszuschreiben und eine Verknüpfung der Charaktere mit diesen NSCs zu schaffen in vorhergehenden Abenteuern.
Richtig. Ja, ja.
Genau. Und das ist ja eine Form von Vorbereitung auf eine Kampagne.
Ja.
So dieses, ne, man weiß als Spieler schon, okay, wir steuern auf diese Kampagne zu, man hat aber schon Plotpoints gesetzt, die quasi später in der Kampagne relevant werden.
Mhm.
So. Und das führt ja auch zur Motivation der Charaktere. Und trotzdem haben wir Teile ausgelassen. Weil, und das ist die Schwäche von fertigen Kampagnen, die man nicht selber erstellt hat und die man nicht selber im Vorgang erstellt, dass die davon ausgehen, wenn Charaktere das gemacht haben, machen sie danach das, danach machen sie das, danach machen sie das.
Ja.
Es wird in vielen Fällen, ja gut, gibt bestimmten zeitlichen Ablauf, der nicht anders gehen kann manchmal, aber es geht, was ist, wenn Charaktere sagen, nee, diese Nebenlinie finden wir so mega unwichtig, ja. Also ich weiß, ihr habt zum Beispiel den kompletten Plot mit Nordmarken und Co. Albernia habt ihr komplett übersprungen,
ja,
weil der für eure Charaktere überhaupt nicht relevant war. Ne?
Also,
und das ist etwas, was das ist die Schwäche von vorbereiteten Kampagnen. Die Stärke von vorbereiteten Kampagnen ist, dass ich mir einen Großteil der Recherchearbeit sparen kann. Den hat meistens dann der Autor, die Autorin der Kampagne für mich schon erledigt.
Erstens hat das
und die Spielwelt eingebaut.
Zweitens hast du eine unheimliche Tiefe, die du damit verleihen kannst. die du meines Erachtens nicht mit...
Eine Epic vor allem auch.
Ja, natürlich eine Epic. Ja, ja. Na gut, eine Epic kann ich auch mit einem oldschooligen DCC-Abenteuer machen.
Die ja, klar.
Die sind von
ja, ja.
Natur aus weird und Epic. Ja, also
sehr schön.
Das ist eine ganz andere Hausnummer.
Mhm.
Ja, aber das ist halt auch nicht in dem Fall. Es ist, die Abenteuer stehen jetzt auch ein bisschen außer Konkurrenz.
Ja, gut. aber genau, was ich sagen wollte ist, was die Vorbereitung einer Kampagne, einer eigenen Kampagne angeht, würde ich das immer anders vorbereiten als eine fertige Kampagne.
Ja.
Bei einer fertigen Kampagne muss ich nicht unbedingt Abenteuer 3 lesen, bevor ich mit einem Abenteuer 1 angefangen habe. Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt. Manchmal sind sie auch noch gar nicht draußen.
Manchmal sind sie auch noch gar nicht draußen, genau. Den fange ich aber schon mal an, ne? Also und gucke danach, okay, wie kriege ich jetzt quasi Abenteuer 2, 3, 4 noch mit rein. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn ich eine eigene Kampagne mache, dann fange ich mit der Vorbereitung so an, dass ich mir anschaue, was ist die große Bedrohung, was ist quasi das Ziel meiner Kampagne, was ist der Abschluss, so, was ist das große Böse, was ist auch immer das, was am Ende sozusagen den Charakteren gegenübersteht, dann muss ich festlegen, an welchem Punkt der Kampagne lernen die Charaktere das große Böse kennen, also finden raus, dass das ihr großes Ziel wird oder sein wird oder was auch immer. Ich kann ja ein paar Abenteuer machen, wo immer wieder irgendwelche, jetzt mal Beispiel, ne, irgendwelche Untoten auftauchen und irgendwann stellt man halt fest, oh, da scheint irgendwie irgendein böser Zauberer Untote zu erheben.
Ja.
Ja, und am Anfang sind das nur irgendwelche Kleinen und dann trifft man vielleicht einen Zwischenboss und dann kriegt man mit, okay, da gibt es noch einen großen Bösen.
Ja.
Ja. Oder ich kann das große Böse gleich am Anfang auftauchen lassen. So, als Exposition.
Zum Beispiel.
Mit dem Hinweis, ja, ihr kriegt, ne, mit, keine Ahnung, subtilen Hinweis, ihr bekommt mit, dass euer Machtlevel gerade bei weitem nicht ausreicht, um dieses große Böse zu besiegen.
Oder man erschafft im ersten Abenteuer vielleicht schon das große Böse und weiß es erst im Nachhinein.
Ja, genau, das habe ich bei, ist mir bei Splittermond so passiert, könnte man sagen.
Ja, upsie.
Dass meine Spielercharaktere das große Böse erst freigelassen haben und jetzt auf der Jagd nach den Artefaktteilen sind, um das große Böse wieder zu bannen. Das
ist auch eine schöne Motivation, nicht wahr?
Ja, 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 genau. Ne, so dieses, ja, wir haben es verbockt, jetzt müssen wir es wieder gut machen, quasi.
Ja,
ja.
Ja. Ja.
Ne? Genau, und das ist halt auch Vorbereitung.
Wenn ich noch mal eine Kampagne vorbereiten würde, also eine Selfmade-Kampagne, dann würde ich wahrscheinlich auch den groben Ablaufplan mir erstmal vorschreiben. Ne?
Ja.
Ich hatte mal so eine Sandbox-Kampagne für Deadlands vorbereitet.
Ah, ja.
Da habe ich dann auch wirklich immer nur pro Seite vorbereitet, was passieren könnte.
Also ja.
So ein bisschen hexcrawlig. Ne? Ihr geht ungefähr in die und die Ecke, dann könnte passieren, dass dieses und jenes passiert oder euch oder ihr das und das seht.
Mhm.
Und so würde ich das wahrscheinlich machen. Immer mit der Verknüpfung, auch mit der Zeit.
Ja.
Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass die Charaktere sagen, boah, wir wollen jetzt erstmal eine Woche lang im Saloon und im Hurenhaus feiern. Ja. Sollen sie tun. Ja.
Passieren halt Dinge nebenbei.
Aber in der Welt passieren Dinge. Ganz genau das.
Genau. Und dann neige ich auch gerne dazu, den Spielercharakteren Hinweise zu hinterlegen, dass wenn sie jetzt trödeln, dass sie dann Dinge verpassen oder dass böse Dinge passieren.
Ja.
Ich versuche immer, wenn ich ein Abenteuer mir ausdenke oder eine Kampagne, mir einen groben Zeitverlauf zu machen, wann macht der Bösewicht das Böse, was auch immer, was.
Genau.
So. Was würde passieren, wenn die Spielercharaktere nicht eingreifen? Es soll ja kein Indiana Jones Film werden, wo es egal ist, ob Indiana Jones eingreift oder nicht.
Richtig.
Sondern die Spielercharaktere sollen ja das Schicksal, sollen das ja auch wenden.
Das Zünglein an der Waage.
Genau. Ne, im Grunde, ne, jetzt mal das große Böse erwacht und keine Ahnung, versteckt sich erstmal eine Woche.
Zum Beispiel.
Danach baut es sich ein kleines, ein paar Minions auf. Und mit den Minions, aus den Minions werden irgendwann Zwischenbosse und. Ne? Also so, jetzt mal grobe Struktur.
Ja, ja,
und,
klar.
Wenn, keine Ahnung, die Spielercharaktere mehr als in-game ein Jahr brauchen, dann hat halt das große Böse alle Dinge zusammen für das große böse Ritual. Und wenn sie nicht eingreifen und für das große böse Ritual durch und es passieren schlimme Dinge.
Zum Beispiel.
Kann von es sterben Leute oder zu eine Stadt verschwindet oder zu die Welt geht unter. Ne? Also je nachdem, welche epische Skala man sich gerade so auswählt. Ja. Könnte ja sein, dass das große Böse auch einfach nur dazu dafür sorgt, dass es allen Leuten so um 1% schlechter geht.
Zum Beispiel. Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Wenn ich jetzt Chevron, ich dachte gerade an Chevron, da könnte man ja auch zum Beispiel, ich denke da gerade an klassisch an die Insektengeister, die sich ja auch umso mehr Zeit vergangen ist, umso mehr ausgebreitet haben. Die Hintergrundstrahlung wurde immer toxischer.
Ja? Es ist ein bisschen, als wäre es eine Krankheit, bei der man irgendwann nicht mehr keine Kontaktnachverfolgung mehr machen kann, weil die Inzidenzwerte zu hoch steigen.
Verrückt.
Nein, aber es ist ja so, ne? Also wenn man die Spielercharaktere sollten schon diejenigen sein, die in irgendeiner Form das Ganze unter Kontrolle bringen sollen.
Ja,
das so und
man darf das nicht über NSCs lösen. Das
bestimmte Dinge vielleicht schon.
Aber keine Elementaren.
Nein.
Also vielleicht dann, wenn es die Spieler in Anführungsstrichen verschlafen
ne?
oder als nicht nützlich erachten, um die Kampagne weiter fortzusetzen.
Man könnte dann ja, man kann auch gerne mal, ne, wenn die Spieler trödeln, den NSC-Helden auftauchen lassen, der dann das Monster erschlägt und gefeiert wird in der Stadt und die Maulhelden dann quasi verlacht werden, weil wolltet ihr nicht das Monster erschlagen? Na. Der Bäckerssohn hat es jetzt erledigt, ne? Mhm.
Genau.
Wofür brauchen wir euch eigentlich? Wofür brauchen wir euch eigentlich?
Ja, genau. Na, so der kleine Junge, der sagt, du warst mein Vorbild, aber ich sehe, du bist doof.
Ja. Genau. Nee, wie gesagt, das ist ja auch, ich sag mal, ein Teil Vorbereitung, dass man sich überlegt, wie lange dürfen denn die Helden brauchen? Können sie wirklich nach jedem Raum im Dungeon eine lange Rast einlegen? Oder sollten sie vielleicht quasi, baut man sozusagen einen Zeitzünder mit ein?
Das ist im Übrigen gut gemacht in der ersten kleinen Kampagne von Dungeon Slayers, fällt mir gerade ein. Klassisch, man fängt in so einem Fentelalter Dorf an und erfährt dann relativ schnell, dass so ein bisschen das Dunkle im Hintergrund aufsteigt. Es geht dann unterm Strich um eine Art große Bedrohung, an Dämon, der beschworen werden soll oder irgendwie sowas. Ne? Und du hast dann im Hintergrund wirklich, also der Spielleiter muss ein bisschen die Tage aufzeichnen und umso mehr Tage verstreichen, umso dunkler wird die Welt.
Ja.
Es wird immer ein bisschen schattiger.
Ja, sehr schön, das finde ich gut.
Ja. Das versetzt dann natürlich die Leute ein bisschen unter Zugzwang. Und wenn ich ganz klassisch so ein bisschen jetzt 20 Jahre zurückdenke oder so und mehr, da hatte ich so Spieler bei uns in der Runde, die sagten dann so, ja, du, ich bin jetzt total kaputt und ich muss mir meine ASP regenerieren und hin und her und wir sind hier mitten in der Pampa. Du,
wir bleiben jetzt mal eine Woche hier.
Wir regenerieren mal eine Woche.
Ja.
Das war eine völlig legitime Sache und der Spieler hat gesagt, ja, dann kann ich ja nichts dagegen machen, wenn ihr jetzt regenerieren wollt.
Stimmt. Würde ich genauso sagen, okay, dann regeneriert in der Woche.
Genau.
Und die Welt läuft weiter.
Genau. Und die Konsequenz gab es damals leider nicht.
Ja, darum mag ich auch so Dinge, die ein bisschen schneller laufen.
Ja.
Sozusagen. So genau. Dieses klassische, okay, jetzt haben wir hier den Dungeon leergeräumt, stellen aber fest, wenn wir nicht jetzt sofort losgehen, dann, ne, so ungefähr. Ja. Oder wir können uns vielleicht einen Tag erlauben und dann ist aber, ne?
Ich finde eher diese Frage, dürfen wir jetzt rasten? Können wir uns jetzt diese Rast erlauben?
Genau. Ja,
weil wir sind zum Beispiel im dunklen Gebiet oder wie auch immer. Es können Gegner kommen. Ja, bei jeder Rast wird meinetwegen gewürfelt oder wie auch immer.
Ist bei den verbotenen Landen toll.
Ja, zum Beispiel.
Da
können Dinge passieren.
Da können Dinge passieren. Ja. Und du hast halt auch begrenzte Vorräte, wenn du in der Wildnis unterwegs bist.
Richtig.
Ja, natürlich kannst du mit entsprechenden Fähigkeiten deine Vorräte auch wieder auffüllen, aber dann bringst du halt Tage in der Wildnis zu.
Ja.
So, und verschwendest auch Zeit.
Und mit jeder Probe hast du ja auch die Gefahr, dass etwas schief geht, also misslingt und dadurch hast du in der Regel Nachteile. Du kannst dich quasi auch zu Tode rasten.
Ja, das finde ich großartig. Übrigens, dieser Zeitdruck, das macht Gloomhaven super. Ich habe das jetzt ja in letzter Zeit häufiger gespielt, die PC-Umsetzung für das Brettspiel, ne? Also jetzt nicht auf dem Tabletop-Simulator, sondern tatsächlich die PC-Umsetzung. Und da ist ja der Mechanismus ist der gleiche wie im Brettspiel.
Ja.
Du hast eine bestimmte Anzahl von Aktionskarten, von denen du jede Runde 2 Stück pro Spielercharakter ausspielst. Ja? Und wenn die werden getappt, sozusagen, es sei denn, die haben die Fähigkeit, sorgt dafür, dass die Karte gleich verbrannt wird, sozusagen, also aus dem Spiel genommen wird für die Runde. Und wenn alle deine Karten verbrannt sind und du keine Karten mehr nachziehen kannst, ist der Charakter erschöpft und bricht zusammen.
Ja.
Das heißt, du kannst eine kurze Rast einlegen, dann kriegst du alle Karten wieder, bis auf eine, die verbrannt wird.
Mhm.
Das heißt, es ist so dieses, du hast einen natürlichen Ablauf, sozusagen irgendwann ist einfach mal die Zeit rum. Und du musst einfach bei bestimmten Dungeons, musst du vorwärts. Du musst vorwärts. Du kannst nicht, okay, jetzt rasten wir mal 3 Runden, bis wir alle wieder hochgeheilt sind.
Mhm.
Nein, du musst vorwärts. Ansonsten schaffst du die Aufgabe nicht. Und das finde ich großartig, weil das so ein... du musst was tun, es erzeugt einen gewissen Druck. Du musst dir aber auch taktisch Gedanken machen und. Und übertragen auf das Abenteuer. Auch die Charaktere müssen vielleicht mal irgendwann, damit sie dann nicht irgendwann den psychischen Zusammenbruch erleiden, so ungefähr mal vielleicht mal eine Ruhepause kriegen, so ungefähr. Aber man darf durchaus mal einplanen als Spielleiter in einem Abenteuer, dass die Charaktere mal ein paar Tage keine Ruhe kriegen.
Richtig, genau.
So, das Druck ist ja das, was auch Spannung erzeugt irgendwann.
Genau. Eine gewisse Frustration bei den Spielern und auch dementsprechend bei den Charakteren, weil man Angst um die Charaktere hat, also eine gewisse Bedrohung. Das ist ja auch eine schöne Würze.
Nichts ist langweiliger als...
Wenn alles klappt.
Jeder, alles klappt. Der Milchrun.
Ja.
So, wenn ich Shenron zum Beispiel spiele und hinterher... Der Plan hat 100%ig geklappt. Wir kommen raus, gehen zum Johnson, streichen das Geld ein... Kriegen ein bisschen Karma. Oh, okay, hätte ich mir sparen können.
So war jetzt
ich muss jetzt auch nicht den Betrug von Johnson unbedingt haben. Das muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber ich möchte auch eine Herausforderung haben. So, es soll ja auch, der Spaß kommt ja so ein bisschen dadurch, dass man versucht, eine Herausforderung zu bestehen.
Mhm, richtig.
So, dass man irgendwas überwindet, sozusagen.
Mhm.
Und in jeder klassischen Geschichte entsteht Spannung auch dadurch, dass es Rückschläge gibt. So, ne?
Genau. Wenn ich mir eine Serie angucken würde, in der alles nur von A nach B durchläuft, in einer Linie, ohne Verknüpfung, ohne Entwicklung, ohne Hindernisse.
Dann wird es langweilig.
Ja.
Macht euch bei euren Vorbereitungen mal ruhig Gedanken darum. So, was ist euer Startpunkt für das Abenteuer und was ist euer Zielpunkt?
Genau.
Und die Spannung ist das, was auf dem Weg dazwischen passiert.
Genau, und dann könnt ihr gewisse Verästelungen da reinmachen. Mit Personen, mit Orten.
Mhm.
Ja, wo man vielleicht auch mal eine Abkürzung machen könnte.
Ja.
Aber was mich interessieren würde, wie macht ihr eure Vorbereitung? Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Ansatz und vielleicht können wir uns davon auch was angucken.
Vielleicht habt ihr den ultimativen Spielleiter-Lifehack, der jede Vorbereitung so leicht macht, dass man sich denkt, mein Gott, warum bin ich nicht früher drauf gekommen?
Ja, zum Beispiel. Würde uns ja auch sehr viel Arbeit ersparen.
Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das in den Kommentaren hinterlasst oder generell auch andere, wenn ihr Rückfragen habt oder Ähnliches zu unseren Themen oder irgendwelche Ideen oder Gedanken dazu. Sagt uns Bescheid. Vorschläge für Bücher, Filme, Serien.
Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und
spielt weiter.
Ciao.
Tschüss.